Inforadio Apropos Wirtschaft. Unternehmen, Märkte und Gesellschaft.
Apropos Frauenwirtschaft, gründen Frauen anders? Dieser Frage wollen wir heute nachgehen und ich bin stolz darauf, dass ich endlich einmal nur Frauen auf der Bühne habe. Frauen, die sich selbstständig gemacht haben, die den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt haben, die Netzwerke unterstützen und die sich ansonsten auch sehr stark für Existenzgründerinnen und Unternehmerinnen stark machen. Tatsache ist, dass immer mehr, aber immer noch zu wenig Frauen den Schritt in die Selbstständigkeit wagen. Außerdem sind die Frauen, die ein Unternehmen gründen, häufig älter als ihre männlichen Kollegen. Sie sind bescheidener und vorsichtiger. Und vielleicht ist es auf die Notwendigkeit der Vereinbarkeit von Beruf und Familie zurückzuführen, dass Frauen sich häufig auf Teilzeit- und Nebenerwerbsgründungen konzentrieren. Auf der 25. Degut, die am 20. und 21. März in Berlin stattfinden, geht es auch um Existenzgründerinnen. Die Deutschen Gründer- und Unternehmertage werden von der Investitionsbank Berlin, IBB, und der Investitionsbank des Landes Brandenburg, ILB, organisiert. Also, apropos Frauenwirtschaft, im RBB, im Funkhaus an der Masurenallee begrüße ich Bea Beste, Mitbegründerin der Worms AG, Agnes von Matuschka, Leiterin des Gründungsservice an der TU Berlin, Julia Derndinger, Unternehmerin und Mitglied der Entrepreneur-Organisation, Katja von der Bay, Geschäftsführerin und im Vorstand der Weiberwirtschaft, und mein Name ist Ute Holzhey. Schön, dass Sie alle gekommen sind. 37% der Unternehmensgründungen in Berlin werden von Frauen durchgeführt und Bea Beste gehört dazu. Frau Beste, vielleicht erklären Sie mal kurz, wie Sie eigentlich Unternehmerin geworden sind und was Sie in Ihrer Worms AG machen.
Wie kam es zu der Worms AG? Es ging um das Thema Bildung und um das Thema Schule. Ich selbst komme aus Rumänien, habe unterschiedliche Schulsysteme gesehen, habe eine Tochter, die jetzt 19 ist, und habe mit ihr die Schullaufbahn in Deutschland miterlebt. Da war sehr nahe, sehr schnell der Gedanke, Schule könnte anders sein, könnte mehr Spaß machen, könnte auch mehr Fertigkeiten fürs Leben vermitteln. Und dann habe ich ja doch einen Mann getroffen, namens Dr. Alexander Olek, der selber sehr stark unter dem Thema Schule gelitten hat in seiner Kindheit und der sich Sorgen um seine Kinder machte. Und das war in April 2005. Wir haben uns auf einem Kongress eigentlich der Entrepreneurs Organization in Dubai getroffen und haben die Köpfe zusammengesteckt und haben uns überlegt, ja, Schule, das ist ein Thema, das müsste man in die Hand nehmen und das müsste man oder Frau beziehungsweise ich in die Hand nehmen, so dass das nicht nur so nebenbei und ehrenamtlich geht, sondern richtig. Und dann haben wir uns hingesetzt und haben mehrere Sachen angeguckt. Wir haben uns angeguckt, wie der Businessplan funktionieren kann, also wie sich das bezahlt machen kann, wie die Elternbedürfnisse sind, was brauchen Lehrer. Und dann haben wir einfach mal gemacht, sodass im August 2006 unsere erste Schule Worms Berlin Mitte mit ganzen 43 Kindern losgestartet ist.
Wie viele Schulen gibt es schon?
Wir haben jetzt inzwischen 7 Schulen an 6 verschiedenen Bundesländern. Und wir verstehen unter Schule eine Bildung, die mit 3 Jahren anfängt, mit dem Kindergarten und dann mit dem Abitur oder dem IB aufhört mit 18 Jahren.
Und was ist das Besondere an der Schule? Also, dass es Spaß macht, das ist ja schon ein großes Versprechen. Und was versuchen Sie noch zu vermitteln, vielleicht in 1-2 Sätzen?
Die Schulen sind alle bilingual, das heißt Unterricht auf Deutsch und Englisch mit dem Ziel, dass die Absolventen dann wirklich in beiden Sprachen schriftlich und mündlich zu Hause sind, also native beziehungsweise near native. Dann haben wir das ganze Thema personalisierte Bildung und Differenzierung im Unterricht sehr stark im Fokus. Nicht alle Kinder sind gleich, jedes Kind ist einzigartig. Und dann haben wir etwas im Fokus, was die wenigsten Privatschulen haben. Wir wollen einen ausgewogenen sozialen Mix in der Schule und deswegen haben wir kein Schulgeld, das man unbedingt bezahlen muss, sondern Elternbeiträge, die sich nach dem Einkommen der Familien richten. Und das ist auch etwas Besonderes, weil dadurch erreichen wir ein Schulklima, das von Leuten getragen sind, die ganz reich sind oder auch ganz arm oder auch in der Mitte. Und da kommen sie alle zusammen. Und das halten wir für besonders. Plus das, was viele Frauen auch brauchen, gerade Unternehmerinnen, Ganztagsschule.
Genau, dass man arbeiten kann.
Dass man arbeiten kann.
Genau.
Dass man ein Kind von 7.30 Uhr bis 18 Uhr in der Schule lassen kann.
Genau, und sich keine Sorgen machen muss. Frau Derndinger, Sie waren Unternehmerin, haben dann Ihr Unternehmen verkauft, sind jetzt auf der Suche nach einer neuen Unternehmensidee und sind dabei in dieser Entrepreneur-Organisation. Was muss man sich darunter vorstellen? Was machen Sie?
Also die Entrepreneursorganisation ist ein Zusammenschluss von Unternehmern weltweit, 7000 Stück, die sich, ja, wir nennen das LACS, immer als Selbsthilfegruppe zusammengeschlossen haben, weil man festgestellt hat, Unternehmer sind sehr einsam mit den Problemen, die im unternehmerischen Alltag entstehen. Also nicht nur als Unternehmerin, sondern überhaupt als Unternehmer steht man meistens allein da. Die Familie, Freunde verstehen die Probleme nicht, die man hat. Und wir versuchen uns gegenseitig zu unterstützen und mit Rat und Tat, aber vor allen Dingen mit Erfahrung beiseite zu stehen. Und in dieser Organisation haben wir jetzt ein Programm aufgesetzt, das sogenannte Accelerator-Programm, wo wir das, was wir bereits erfahren haben, die Erfahrung, die wir gemacht haben, an junge Unternehmen weitergeben wollen.
Sie sind also richtige Netzwerkerin.
Das passiert dabei, ja.
Frau von der Bay, Sie leiten ja das älteste Gründungszentrum für Frauen hier in Berlin. Spüren Sie eigentlich da schon die Krise oder ist sie bei Ihnen noch nicht angekommen? Weil die Krise männlich ist.
Ja, zurzeit sind 65 Unternehmen in Frauenhand in unserem Zentrum angesiedelt. Die, die international unterwegs sind, die merken das durchaus. Wir versuchen aber natürlich, und das ist der Vorteil einer Genossenschaft, auch diese Unternehmen durch die Krise zu bringen.
Vielleicht sollten Sie noch mal kurz, obwohl das Gründungszentrum ja schon 20 Jahre alt ist, kann sich kaum vorstellen,
fast. 20 Jahre, ja, fast.
Was machen Sie und was bieten Sie? Mhm.
Weiberwirtschaft, die Organisation, ist eine Genossenschaft mit 1600 Mitfrauen, die sich in den Kopf gesetzt hat, Ende der 80er Jahre ein Gewerbezentrum nur für Unternehmerinnen zu gründen, wo die Frauen ganz besondere Rahmenbedingungen finden, die besonders auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Stichwort Kindertagesstätte zum Beispiel und sehr kleine Räume. Frauen haben häufig den Bedarf nach kleineren Flächen. Die Genossenschaft hat 92 einen Gewerbehof in Berlin-Mitte gekauft und den dann umgebaut zu immer noch Europas größtem Unternehmerinnen- und Gründerinnenzentrum. Auf ungefähr 7000 Quadratmeter Nutzfläche sind immer so circa 65 Unternehmen in Frauenhand angesiedelt.
Frau von Matuschka, Sie leiten dieses Beratungszentrum an der TU. Ich kann mir vorstellen, dass es da besonders schwer ist, Frauen zu motivieren, sich selbstständig zu machen. Oder welche Erfahrungen haben Sie gemacht?
Ja, das ist richtig. Das bedingt sich zum einen durch die geringe Anzahl von Frauen, die in den technischen und naturwissenschaftlichen Fächern an sich schon, also es sind einfach wenig, die da studieren, in manchen Fächern unter 10% Frauen. Und zum anderen gibt es auch sehr wenig Vorbilder in dem Bereich. Also wir setzen ja an, Frauen zu motivieren, zu gründen, indem wir Vorbilder vorstellen, indem wir uns überlegen, wie können wir eigentlich die Frauen ansprechen. Wir haben gemerkt, dass in unseren Trainingsangeboten, wo wir Schlüsselkompetenztrainings für Gründerinnen und Gründer anbieten, insbesondere sehr viele Frauen sind, nämlich ein Anteil von 47% von unseren Teilnehmern, was über dem Frauenanteil an sich der TU liegt, nämlich der ist bei 30%. Und aus diesem Ansatz haben wir gedacht, wenn wir die Frauen mit diesem Thema Schlüsselkompetenzen, das sagt man den Frauen ja auch zu, dass sie sich persönlich gerne weiterbilden, dass sie ein großes Interesse haben, ihre Kompetenzen, wie man verhandelt, wie man sich darstellt, zu verbessern, dass wir die doch darüber bekommen und auch interessieren können für das Gründungsthema. Wir haben zum Beispiel Frau Bea Beste für unser Projekt gewonnen, Erfolgreiches Weiblich. Das ist ein dreijähriges Projekt, was das Bundesministerium für Bildung und Forschung fördert, wo es insbesondere darum geht, unterschiedliche Methoden zu entwickeln, wie wir Frauen ansprechen. Und eine davon ist zum Beispiel so eine Plakatkampagne, wo wir Frauen, die gegründet haben, aus der TU abbilden, nicht mit ihrem Porträt, sondern in der Umgebung, wo sie arbeiten. Also zum Beispiel Frau Dr. Lang, die hier zwei Petrischalen hochhält und dann ist das auf A0 bei uns in der Universität geklebt. Oder Frau Beste, die auf so einem roten Ballon sitzt. Ich glaube, in Ihrer Schule gibt es so rote Fenster, wo Sie da drauf gesessen haben.
Sie haben ja ganz viele Prospekte da auf dem Tisch liegen. Die sollen Sie jetzt um Gottes Willen alle nicht vorlesen. Aber vielleicht könnten Sie mal kurz sagen, was die TU für Ihre Frauen tut.
Wir haben zum Beispiel zwei Beraterinnen ganz bewusst eingestellt, also weibliche Personen, die eine Physikerin, ich selbst bin Biologin, noch eine Betriebswirtschaftlerin, die natürlich beraten sollen. In anderen Universitäten sind das häufig männliche Kollegen, um die Probleme der Frauen besser zu verstehen. Wir laden regelmäßig Gründerinnen ein, die Vorträge halten. Wir haben einen Profiltest entwickelt, der so ein bisschen darauf zurückgeht, dass Frauen eigentlich ganz gerne immer noch so Brigitte-Tests machen. Macht man ja selber auch, wenn man irgendwie warten muss, blättert man mal durch. Und die Idee haben wir kopiert und haben gesagt, bin ich ein Gründertyp oder ein Gründerinnentyp? Das ist ein Test, den hat man in 10 Minuten gemacht. Am Ende bekommt man so einen Spiegel seiner Kompetenzen, wenn man sehr gerne entscheidet, selbstständig sein möchte, Unabhängigkeit sucht, dann wird man dann an das Angebot des Gründungsservice verwiesen. Und wenn man eher sicherheitsbedürftig ist, dann verweisen wir an den Career Service an der Technischen Universität. Wir haben 50 jetzt Gründerinnen und Gründern auch porträtiert und in einer Wanderausstellung dargestellt, damit man sich mit diesem Unternehmer- und Unternehmerinnenbild auseinandersetzen kann.
Ich glaube, diese Gründerin, diese Ausstellung kann man auch auf der Deko sehen.
Richtig, diese Wanderausstellung wird auf der Deko zu sehen sein. Das sind so mannshohe Holzfiguren. Und das ist einfach, liest sich auch wie ein spannender Roman, wenn man diese Interviews liest. Und das zeigt einem, dass eigentlich jeder Gründer so unterschiedlich ist wie die Personen, die hier im Raum sitzen.
Die große Frage ist ja immer, gründen Frauen eigentlich anders? Sind Frauen bei der Existenzgründung, ich habe mir das jetzt mal so rausgeschrieben, was Sie alles so gelesen haben, zögerlicher, bescheidener, vorsichtiger, umsichtiger, emotionaler. Stimmt das überhaupt? Ich würde ganz gerne mit Ihnen und vielleicht auch dann mit dem Publikum dieser Frage nachgehen. Frau von der Bay, Sie sagen ja, das stimmt überhaupt nicht. Warum
nicht? Naja, die Frage impliziert, dass die fremdfinanzierte Vollerwerbsgründung das Normale abbildet und dass es sozusagen der Mainstream der Gründungen ist. Nur das Gründungsgeschehen ist unendlich differenziert. Frauen bilden einen Teil davon und einen mit weit über 30% in Berlin sehr, sehr großen Teil, die man nicht mehr als das andere der normalen Gründung beschreiben darf. Da kriege ich inzwischen langsam Probleme mit. Also vor 20 Jahren haben wir das auch versucht, in die Köpfe zu bringen. Es gibt unendlich viele Studien darüber. Ich glaube, wichtig ist, diese Vielfalt von Existenzgründung in den Fokus zu bekommen, was sehr zögerlich zurzeit passiert. Frauen bringen andere Voraussetzungen für die Gründung mit. Und ich denke, die allerwichtigsten neben diesen ganzen weichen Faktoren, die Sie vorhin genannt haben, sind sicher ganz klassische ökonomische. Frauen verdienen in diesem Land 20% weniger für die gleichen Jobs. Jedes Jahr bestätigt uns das Statistische Bundesamt wieder diese Zahl und wir sind immer wieder entsetzt. Woher sollen die Damen das Geld nehmen zu gründen? Ja, das steckt dahinter. Deshalb gründen sie natürlich viel vorsichtiger, weil sie über weniger Ressourcen verfügen. Finanzielle Ressourcen, aber auch Zeitressourcen, weil Frauen natürlich viel stärker in der Familienverantwortung sind in Deutschland. Solange wir nicht überall so tolle Schulen haben,
die ganz Zeit also, sind. Das sind so die Umstände, die Frau im Prinzip dazu zwingt, anders zu sein.
Ja, natürlich.
Frau Beste, wie sehen Sie das? Gründen Frauen anders? Also wenn Sie zum Beispiel sich anschauen, wie Sie gegründet haben?
Ich sag mal, vielleicht gründen Sie weniger, aber vielleicht gründen Sie dann aber auch besser. Weil wenn Sie einmal über die Hürde gesprungen sind, Sie haben das Wort emotionaler gesagt, lässt sich auch in der Firmenkultur bei Frauen etablieren, die einfach durchaus mehr von Enthusiasmus getrieben ist und eine Idee verfolgt. Aber zurück zu der Problematik, warum wird einfach auch weniger gegründet? Und ich glaube auch, dass das nicht besser oder schlechter, sondern einfach weniger. Ich glaube, einmal haben wir den Faktor Familie. Und einmal den Faktor Schule. Fangen wir mal in der Laufbahn. Schulen vermitteln insgesamt an Frauen und Männer sehr wenig Unternehmertum. Das haben wir uns auch vorgenommen zu ändern. Wir wollen den Kindern gleich von Anfang an dieses Selbstständigsein vermitteln und diesen Mut gleichermaßen Jungs und Mädchen einfach sagen, du kannst das, du kannst Dinge selbst anpacken. Dann kommt aber der Faktor Familie dazu und in der Familie sind einfach da Rollenvorbilder und solange Mami am Herd sitzt, also ich sag mal so ganz extrem, solange die Kinder auch erleben, dass die Mutter eher die zweite Rolle übernimmt, dann wird das auch dementsprechend nachgemacht. Und dann kommen die Frauen ins Erwachsenenalter und dann heißt es, oh Gott, ich will dann aber auch eine Familie haben, ich will nicht drauf verzichten, dann besser gar nicht gründen, besser gar keine Führungsposition.
Nein? Ich wollte dagegen reden, Gründerinnen haben statistisch gesehen mehr Kinder oder Unternehmerinnen mehr Kinder als angestellte Frauen. Das heißt, die Existenzgründung scheint eine Nische aufzubilden, Familie und Beruf besser zu vereinbaren als eine Angestellten-Tätigkeit.
Ich gebe Ihnen recht, wenn man es einmal kapiert hat, würde ich auch sagen, ist auch mein Credo und das ist auch das, was ich an der TU bei Agnes Matuschka immer wieder den Mädels sage, es ist selbstbestimmter, es funktioniert auch besser. Man kann auch viel besser Familie und Beruf vereinen, wenn man der Chef ist und wenn man nicht gesagt bekommt.
Ja, dennoch gibt es ja dieses Vorteil, dass man sagt, oh Gott, dann mache ich mich selbstständig und dann habe ich noch 3 Kinder, die ich versorgen muss. Wie kriegt man das denn einfach hin, Frau Derndinger? Wie klappt das, Vereinbarkeit von Beruf und Familie?
Also ich habe nun keine 3 Kinder, eigentlich habe ich gar kein Kind, aber ich kann mir keinen besseren Job vorstellen, um Familie und Arbeit miteinander zu verbinden. In meinem eigenen Büro wird mir keiner verbieten, mein Kind mitzunehmen. Ich bin in einer Unternehmerfamilie groß geworden. Wir haben im Baumarkt gewohnt und konnten jederzeit zu den Eltern runtergehen, egal ob Mutter oder Vater. Ich habe es gelebt bekommen, dass das eigentlich das Optimum ist, um ein Kind großzuziehen und vorzuleben, was es ist, Unternehmertum zu leben. Das Schwerere ist dann nachher, sich eigentlich in einem Konzern unterzuordnen und nicht mehr unternehmerisch zu denken.
Die Erfahrung haben Sie denn auch gemacht, nicht?
Oder ich war nach dem Studium 4 Jahre lang im Angestelltenverhältnis und in meinem zweiten Job so wenig ausgelastet. Und es war auch überhaupt nicht erwünscht, unternehmerisch zu denken, dass ich nebenbei 1,5 Jahre mein Unternehmen aufgebaut habe.
Das muss man sich mal vorstellen. Frau von Matuschka, ist es immer noch so Vorurteile von Frauen, dass sie sagen, ja, aber wenn ich denn Kinder haben will, dann wird es doch schwierig mit der Existenzgründung?
Also wir haben zurzeit Gründerteams, die auch Kinder haben, auch Frauen, die das genauso vereinbaren oder genau deshalb eigentlich vereinbaren wollen, damit sie ihre Kinder ja selbstbestimmt auch sehen können zu bestimmten Zeiten oder abholen können und sich nicht nach dem Vorgesetzten richten müssen im Unternehmen. Was wir aber auch merken in Bezug auf Gründen Frauen anders ist, wir haben schon das Gefühl, dass Frauen risikobewusster gründen. Das heißt, die holen sich sehr viel mehr Informationen von uns ab, besuchen auch unsere Veranstaltungen im größeren Maße und arbeiten ihren Businessplan sehr viel detaillierter aus. Also die schreiben da nicht einfach eine Zahl rein, sondern die wissen dann schon, wie sie die Zahl berechnet haben, bevor sie sie da reinstellen. Das fällt uns auf. Und die Frauen sind auch weniger beratungsresistent. Das heißt, sie sind eigentlich offener und nehmen Ratschläge gerne an. Und das merken wir dann, indem sie ihre Businesspläne eben dann auch entsprechende Ratschläge umarbeiten und sich kontinuierlich verbessern. Also das ist so ein bisschen, das fällt uns einfach ein bisschen auf.
Kann man denn eigentlich auch sagen, dass dann die Frauen erfolgreicher sind?
Das ist das, was Frau Beste sagte, glaube ich, dass wenn sich die Frauen entscheiden zu gründen, dass sie möglicherweise nachhaltiger gründen.
Ich würde aber insofern vielleicht widersprechen und glauben, die Mischung macht's. Ich glaube, dass man sich durchaus gut ergänzen kann und beide Qualifikationen in einem Unternehmen braucht.
Also das stimmt. Wir haben auch hauptsächlich Teamgründungen bei uns. Das heißt, Männer und Frauen in gemischten Teams ist einfach auch das interdisziplinäre.
Frau Derndinger, Sie haben ja auch gemischt gegründet.
Ja, gemischt vom Geschlecht und aber auch vom Alter. Also mein Geschäftspartner hatte 20 Jahre Berufserfahrung, war 10 Jahre älter und das war gerade am Anfang sehr vorteilhaft bei den Verhandlungen mit den Banken, aber auch bei Kunden, egal welchen Geschlechts war es einfach von Vorteil, wenn man mal springen konnte und auf einer anderen Ebene den Kunden ansprechen konnte und das hat sich als sehr gut bewahrheitet.
Frau Beste, Sie haben auch eine gemischte Gründung hingelegt.
Ja, ich habe einen Co-Founder, der ist männlich, Dr. Alexander Oleg, habe ihn auch schon erlebt. Wir waren sozusagen die Keimzelle der Revolution, wie wir das immer nennen. Er ist jetzt Aufsichtsrat. Ich habe inzwischen 2 männliche Vorstandskollegen. Ich habe eine sehr gemischte Führungsmannschaft. Ja, also ich bin auch für gemischt.
Ja, dann möchte ich gerne mal im Publikum fragen, gründen Frauen anders? Frau Britzko, welche Erfahrungen haben Sie da gemacht? Vielleicht können Sie sich kurz mal vorstellen.
Ja, mein Name ist Angela Britzko. F3 Marketing ist meine Firma. Ich habe noch eine zweite Firma, die heißt Britzko Consulting. Das heißt, ich berate seit 2000 Unternehmerinnen und auch Unternehmen von der Kreativwirtschaft und beschäftige mich auch hauptsächlich mit den Frauen in der Kreativwirtschaft, mit der Selbstständigkeit. Und da habe ich jetzt gerade in der letzten Analyse, die jetzt vor 2 Wochen rausgekommen ist, festgestellt, dass die Frauen, also sie gründen kleiner, das heißt, sie sind solo-selbstständig in der Mehrzahl, was auch viel bei den Männern jetzt auch also zu finden ist. Das heißt, wo sich Frauen und Männer am wesentlichsten unterscheiden, ist ihre Bereitschaft zu delegieren. Frauen delegieren nicht so gern also die Arbeit als Männer. Und das ist halt ein sehr großer Faktor, wo man sagen kann, hier, der wäre wichtig, um auch Unternehmen aufzubauen, also mit Mitarbeitern und. Also sehe ich als großes Thema. Dann wiederum ist es halt auch wichtig, deswegen sind auch die Gründungszentren und eben Vernetzung ganz wesentlich. Wenn wir Solo-Selbstständige haben, also eben Alleinunternehmerinnen, die machen, die wollen. Und das ist unwahrscheinlich toll. Also ich finde das immer unglaublich, was da für eine Kraft auch dahinter steckt. Dass man sich hier wirklich eben Partnerinnen und Partner sucht, ob das nun jetzt gleich in einer Gesellschaftsform ist oder eben in einer Kooperation, um wirklich mehr noch auf die Beine zu stellen. Also das finde ich einen ganz wesentlichen Punkt, der noch mehr auch unterstützt werden müsste. Vielleicht auch gerade in den Universitäten, Hochschulen, dass man interdisziplinäre noch mal schaut, wie kann man jetzt die BWLer zum Beispiel mit den Kreativen und dann noch mit den Technologen zusammenbringen, um wirklich hier eben diese ganzen das ganze Leistungspotenzial wirklich zu bündeln.
Über also die Netzwerke wollten wir gleich noch sprechen, weil das ein ganz wichtiges Thema ist, gerade auch für Frauen, glaube ich. Ich möchte ganz gerne noch mal eben kurz bei dieser Frage bleiben, gründen Frauen anders?
Mein Name ist Christina Ziacumello, ich bin Künstlerin und Werbegrafikerin und habe ein Gemeinschaftsbüro mit einem Kollegen über Kunst und Grafik. Und ich denke schon, es gibt große Unterschiede bei der Gründung von Frauen. Vor allem wollte ich aber betonen, die Erfahrung, die Frauen haben oder nicht haben, dass sie da sehr wenig unterstützt werden, weil es eine sehr kurze Tradition ist. Das gibt es nicht lange, weder die Familie noch, wie gesagt, von der Schule aus wird richtig unterstützt.
Und, haben Sie das Gefühl, dass Sie zu wenig Unterstützung bekommen?
Auf jeden Fall, ja. Also auch persönlich, es gibt immer so ein bisschen Missvertrauen oder auch ja, rein finanziell und gesellschaftlich.
Wobei, wenn ich Ihnen jetzt so gleich ins Wort fallen kann, ich habe gemerkt, dass ich meine Investoren zusammengesucht hatte. Ich meine auch mit diesem Thema Schule, wir machen Bildung, wir sind Social Entrepreneurs, dass ich als Frau Riesenvorteile hatte.
Kollegen. Das ist die eine Erfahrung, aber ich glaube, Sie haben dann auch die andere Erfahrung gemacht.
Die andere Erfahrung eher nicht von Privatinvestoren, ist nicht so. Das ist eher, was ich meine jetzt mehr von der Umgebung, von der eigenen Familie, von den Eltern und so, die ursprüngliche Geschichte, wie man überhaupt unterstützt wird oder eben nicht. Ne?
In ihrem sozialen Umfeld also quasi.
Genau. Und das geht dann weiter. Also danach in Studienzeiten und so wird das viel, viel besser. So, aber irgendwie dieses tief drinnen, das eigene Missvertrauen ist sehr schwer zu überwinden.
Und gerade das würde man ja brauchen, wenn man schon diesen Schritt wagt, dass das vielleicht die Freunde und auch die Eltern sagen, jawohl, das ist eine tolle Idee.
Und das findet so ein bisschen, also es kann eigentlich ganz, ganz gut ausgehen, aber es findet sich ein bisschen später, wenn die Frau dann selber eine Familie hat. Und das heißt, wahrscheinlich der Partner arbeitet auch, entweder angestellt oder hat selber ein Unternehmen. Und da wird es ein Konflikt. Dann ist richtig, wer bleibt dann abends doch mit dem Kind? Und ich bin auch eine Mutter, die nicht gern das Kind bis um 6 in der Schule lässt. Also das heißt, ich muss jeden Arzttermin immer abholen. Also
Sie haben aber ein Unternehmen, nicht?
Ja, aber ich muss das wirklich so halten, dass ich praktisch das meiste alleine schaffe, weil mein Mann eben angestellt ist oder auch beschäftigt. Und dann kommt es wieder oft zu diesen alten Mustern, weil auch die Männer sehr, sehr wenig unterstützt werden, finde ich. Also auch wenn sie Lust hätten, viel mehr zu machen, ist es sehr schwierig.
Das glaube ich gerne. Also das kann ich mir gut vorstellen. Frau Kural, vielleicht auch nochmal Sie, gründen Frauen anders? Was haben Sie für Probleme? Jetzt nicht Sie persönlich, sondern was haben Frauen für Probleme?
Ja, also ich heiße Jasmin Kural und bin Forschungsassistentin von Frau Professor Felden, die hier in Berlin einen Studiengang leitet zum Thema Unternehmensgründung und Nachfolge, die Mutter, Unternehmerin und Professorin ist. Und was wir festgestellt haben, ist, dass wir sicherlich ein gewisses Ungleichgewicht feststellen können. Das heißt, ein Drittel der Studenten sind bei uns weiblich, der Rest ist männlich. Das spricht ja auch schon Bände. Allerdings müssen wir auch sagen, dass es eine generelle Frage ist, wie die Bundesrepublik jetzt groß gesprochen zum Unternehmertum steht. Das heißt, es ist sicherlich eine Frage von Mann, Frau, was Sie eben auch gesagt haben hinsichtlich der Rollenverteilung. Aber es ist, würde ich sagen, also das ist unsere Erfahrung, grundsätzlich ein Thema, wie fördert der Staat das freie Unternehmertum? Und da, denke ich, ist es noch sehr defizitär.
Ich möchte ganz gerne noch, Frau Pritzko, Sie hatten sich noch gemeldet.
Also wichtig ist hier auch nochmal eben anzusetzen, dass man wirklich sagt, die Frauen, was haben sie im Unterschied zu den Männern erfahren? Das heißt eben, mit welchen Hürden wurden sie konfrontiert? Wir haben jetzt in Berlin die Feststellung gemacht, dass Frauen gleichrangig behandelt werden, auch wenn es um Kreditvergabe geht. Aber wenn es bundesweit ist da immer noch eine große Diskrepanz in der Richtung. Also wer Wenn eine Frau da hinkommt, wie kann sie sich verkaufen? Spricht sie die Sprache der Banken und, und?
Da hat ja Frau von der Weimar was ganz Hervorragendes gesagt. Banken finden bei Bedarf immer einen Weg, Existenzgründerinnen zu diskriminieren. Frau von der Weimar, das müssen Sie mal erklären.
Frau Holzer ist ein paar Jahre her und ich würde gerne noch mal einen anderen Aspekt aufnehmen, weil es klingt jetzt so durch, wenn Frauen sich denn trauen, dann schaffen sie das schon. Dann kriegen sie das alles unter einen Hut, Familie und Existenzgründung. Sie müssen sich eigentlich nur trauen und haben beste Voraussetzungen und dann helfen auch alle. Das ist sicher so, dass viele Frauen das schaffen und es ja einen wahnsinnig ansteigenden Anteil der weiblichen Existenzgründung gibt. Dennoch gibt es strukturelle Benachteiligungen und ich finde, die sollten wir nicht unter den Tisch kehren. Frauen sind benachteiligt, wenn sie gründen. Sie finden nicht bei jeder Organisation flächendeckend ein offenes Ohr, wenn sie kommen. In Berlin haben wir da schon viel geschafft, aber es ist bundesweit, höre ich manchmal Geschichten, die fänden sie alle furchtbar, die will ich jetzt auch gar nicht ausweiten. Und es gibt auch internationale Studien, zum Beispiel eine, den Global Entrepreneurship Monitoring, den habe ich mir heute nochmal angeschaut, da wurden zuletzt 2006, wurde Deutschland im Vergleich zu 37 anderen Industrienationen untersucht. Wie ist das Gründungsklima? Deutschland ist insgesamt auf dem 16. Rang von 37, aber wenn es um die gründungsbezogenen Rahmenbedingungen für Frauen geht, sind wir auf dem ruhmreichen Platz 36 von 37 gelandet. Ja? Also es gibt da schon noch ganz erheblichen Nachholbedarf.
Ja, ich kann das Sie sogar noch unterstützen. Ich habe hier nämlich auch noch ein paar Zahlen vorbereitet. Wunderbar. Und zwar die Hannover Impuls GmbH hat eine Studie durchgeführt und da ist ziemlich klar rausgekommen, dass es für Frauen eben schwerer ist, ein Unternehmen zu gründen. Und in eine IHK-Umfrage hat ergeben unter 2500 Gründerinnen, dass sie schlechte Erfahrungen gerade mit den Banken gemacht haben. Das sind also, denke ich mir, schon mit 2500 Gründerinnen ist schon relativ repräsentativ. Deshalb ist ja auch die Frage, inwieweit man den Frauen helfen muss, noch stärker helfen muss als das, was wir jetzt eben auch gerade schon mal gehört haben. Und wie wichtig, ich denke, das ist ein ganz wichtiges Thema, Netzwerke sind. Netzwerke, in denen man sich bewegen kann, in denen man sich wohlfühlt. Und ich möchte gerne mal hier in die Runde fragen, was meinen Sie, sind Netzwerke wichtig und welche Erfahrungen haben Sie damit gemacht? Sie sind ja, Frau Derndinger, Netzwerkerin, also müssen Sie davon überzeugt sein. Gibt es eigentlich schon genügend? Muss das noch weiter ausgebaut werden? Gibt es das Bewusstsein, wie wichtig Netzwerke sind?
Also ich bin ja jetzt nun in einem gemischten Netzwerk und profitiere auch davon, dass das nicht nur Frauen sind. Und gerade im Unternehmertum finde ich auch eigentlich den unterschiedlichen Austausch wichtig und bin bewusst nicht in einer Frauenorganisation. Ich bin auch in einem frauenorientierten Service-Club, wo man dann den Austausch nur zwischen Frauen hat. Aber ich glaube, dass gerade bei dem Thema beide Seiten wichtig sind. Und Netzwerken, ja, ist, glaube ich, eine der wichtigsten Sachen überhaupt als Unternehmer, immer offen zu sein für neue Kontakte. Das meiner Meinung nach nicht um jeden Preis. Wenn ich jemanden nicht mag, habe ich auch keine Lust, zu dem Kontakt zu halten. Und Leute, wo ich schon genau weiß, wenn die mich anrufen, die wollen mir nur was verkaufen, habe ich auch keine Lust zu. Aber einfach mit einer Offenheit und Freude durch die Gegend zu gehen, zu schauen, mit wem kann ich mich denn ergänzen, partnerschaftlich. Das ist mein Lebensmotto, auch nicht nur unternehmerisch, sondern überhaupt. Das genieße ich, das mache ich gerne und da freue ich mich.
Frau von Matuschka, Sie versuchen ja auch, die Frauen irgendwie miteinander bekannt zu machen. Wie wichtig sind Ihrer Meinung nach Netzwerke?
Also wir haben im Herbst mal was ganz Neues ausprobiert an der TU. Wir haben einen Alumni-Angel-Abend veranstaltet. Wir wollten praktisch das Konzept der Business Angel auf unsere Alumni-Gründer, die wir an der TU sehr intensiv betreuen, übertragen. Also wir haben einfach einen Schatz. Wir haben nämlich über 800 Daten von erfolgreichen Gründerinnen und Gründern der TU und wir haben die eingeladen, an die TU zu kommen und haben unsere jungen Gründerteams gebeten, sich ganz kurz vorzustellen in einer Art Pitch, sagt man dazu, also in 5 Minuten so ihre Geschäftsidee präsentieren und haben die Gründer gebeten dazu, Fragen zu stellen, Stellung zu nehmen. Und da entspann sich eine ganz intensive Diskussion. Am Ende haben wir dann noch ein Buffet gehabt und Networking gemacht und dadurch sind sehr viele Kontakte entstanden, sehr gezielt zwischen eben den Gründern, die auch aus der TU kommen, die eben den Erfahrungsschatz auch mitbringen, wie es war an der Alma Mater und gleichzeitig dieses schon Unternehmerische haben. Und das halten wir für sehr geglückt und wir wollen das gerne wiederholen jetzt in diesem Dezember.
Wunderbar. Also ich meine, wenn man so ein Gründerzentrum hat, nur mit Frauen, dann ist das ja eigentlich schon ein Netzwerk. Da ist man ja schon, das ist ja schon das gelebte Netzwerk.
Das war eine der Grundideen sicher auch eines gemeinsamen Standorts, dass Know-how-Transfer, Geschäftsabschlüsse auch mal im Aufzug oder in der Kantine passieren. Und das funktioniert auch ganz gut. Aber wir haben auch darüber hinaus Angebote für alle Frauen in Berlin durch unsere Tochterorganisation Gründerinnenzentrale, die auch auf der DEGU zu finden sein wird, die verschiedene Netzwerkangebote für Berlinerinnen bereithält, vom regelmäßigen Stammtisch bis hin zum Erfolgsteam. Und für Nicht-Berlinerinnen wollte ich noch mal verweisen auf die bundesweite Gründerinnenagentur, die auch auf der DEGUT vertreten sein wird. Die hat ein wunderbares Internetportal, wo auch für alle Regionen Deutschlands verschiedene Netzwerke zu finden sind über eine Datenbank.
Frau Beste, wie ist das bei Ihnen mit Netzwerken? Ist das wichtig?
Meine Geschäftsgründung ist in einem Netzwerk entstanden. Es war letzten Endes eine EO University, die auch noch den Titel trug von Vision zur Realität. Also es ist mitten in einem solchen Teil entstanden und ich kann einfach nur jedem raten, die Idee der Clubs ist alt und man kann es hassen oder Vereine, ich denke auch immer so ganz komische Dinge. Aber Netzwerken, sei es online, es gibt so viele Möglichkeiten, sich mit Leuten zu vernetzen, die nicht unbedingt um die Ecke sind. Mir hat es in jeder Situation geholfen. Ich war auch in der Beratung. Ich habe 6 Jahre lang bei der Boston Consulting Group gearbeitet. Die pflegen auch schon mal von alleine, wie jede andere Beratung, McKinsey und Co., auch ihre eigenen Netzwerke, wo die Unternehmer, die daraus entsprungen sind, sich auch wieder untereinander austauschen können. Ich kann einfach sagen, ich habe Investoren gefunden, ich habe Rat gefunden, ich habe Mitarbeiter gefunden. Ja, das ist es. Und letzten Endes setzen wir das auch wieder in der Schule um. Wir sind wieder 7 Schulen und wir schauen jetzt auch, wie wir wiederum in unseren Strukturen Lehrer miteinander vernetzen, dass sie sich für ihr professionelles Weiterkommen miteinander austauschen und Dinge gemeinsam schaffen können. Und der nächste Schritt ist auch, die Kinder miteinander zu vernetzen.
Vielleicht möchte ich auch noch mal im Publikum fragen, nach Erfahrungen, Netzwerke, braucht man die oder gibt es genügend hier in Berlin? Wenn Sie sich kurz vorstellen möchten.
Mein Name ist Andrea Fritsch. Ich habe eine Firma, bin selbstständig als Innenarchitektin in einer Gruppe von Architekten, Installationsingenieuren und so weiter und habe gegründet vor 8 Jahren und habe auch erst den Weg eingeschlagen, also Netzwerke zu suchen, besonders Frauennetzwerke zu suchen zunächst. Und meine Erfahrung mit Frauennetzwerken ist, am Anfang, wenn man noch neu gegründet hat, sind da sehr viele junge, aufstrebende, sehr engagierte, aber recht erfolglose Zeitgenossinnen. Das war auch alles sehr kuschelig und sehr freundlich und sehr nett und ganz lieb, aber es ist nichts bei rumgekommen.
Ja, das soll ja nicht sein. Vielleicht noch das war jetzt vor 10 Jahren. Vielleicht hat sich da auch einiges geändert. Ja, vielleicht hier noch, wenn Sie sich kurz vorstellen.
Ja, Gertrud Kamper, habilitierte Erziehungswissenschaftlerin, vor 2 Jahren Leib- und Lebenskunst gegründet, Kunst und Kosmetik und das als 60-Jährige. Und diese Idee des Netzwerkens wird einem ja immer und überall nahegebracht, wenn man die entsprechenden Unternehmerinnenseminare, Unternehmergründungsseminare und so weiter besucht und sich mit wem auch immer unterhält. Ich war dem auch sehr offen gegenüber und habe dann festgestellt, es gibt eine solche Unzahl von Angeboten, aber es gibt keine Kriterien, wonach man ein qualitätsvolles aussuchen kann. Und alle diese Unternehmerinnenfrühstücke zu besuchen, die immer einen ganzen Vormittag dauern, habe ich definitiv keine Lust und auch keine Zeit.
Das ist ja eigentlich herbe Kritik an Netzwerken.
Also insofern, nicht am Netzwerken als solchen, an dieser Ideologie, die daraus gemacht wird, habe ich langsam den Eindruck gewonnen.
Ich gebe diese Frage weiter. Frau Derndinger.
Ich glaube, man muss sich auch noch mal fragen, was ist meine Erwartung ans Netzwerken? Für mich hört sich das jetzt hier so ein bisschen an, ich gehe in so einen Verein und dann kriege ich Aufträge. Also bei der Entrepreneursorganisation ist zum Beispiel ein Grundsatz, dass wir uns gegenseitig nichts verkaufen. Das heißt, ich kann da vollkommen entspannt hingehen, ohne dass mir einer eine Versicherung anbietet, ohne dass ich bei dem kaufen soll. Es ist sogar nicht erwünscht, weil wir können nur über unsere Probleme reden, wenn wir nicht gegenseitig im Vertragsverhältnis stehen. Was ich unter Netzwerken verstehe, ist, was reinzugeben, Erfahrung zu geben, nicht dem anderen was abzukaufen, sondern ihm vielleicht mal zu helfen, wie positioniere ich meine Marke, ihm Feedback zu geben. Und ich habe die Erfahrung gemacht, auch wenn ich viel gegeben habe, ich habe dann von ganz anderen Leuten ganz viel zurückbekommen. Das ist für mich Netzwerken, alles andere ist Vertrieb.
Ich sage auch mal auch noch einen Grundsatz, den ich von EO kenne, obwohl ich da nicht direkt Mitglied bin. Aber ich kenne auch das Prinzip Netzwerken, dass man sich nicht mal Ratschläge gegenseitig gibt, nach dem Motto, mach das und das. Das finde ich eine sehr schöne Sache und das nutze ich auch wiederum mit meinen Mitarbeitern oder mit anderen Unternehmen, die ich kenne, dass man sagt, wenn einer sagt, ich habe ein Problem, dass man nicht mal heißt, das musst du jetzt unbedingt machen, sondern ich habe ein Problem. Ja, dein Problem erinnert mich an meine Situation, die hatte ich vor 2 Jahren und da habe ich das gemacht und ein Teil davon war richtig, ein Teil davon war falsch und das nimmst du mal mit und machst daraus, was du willst. Und das finde ich auch ein schöner Prinzip beim Thema Netzwerken, dass auch diese Philosophie entsteht, dass man sich auch wirklich gleichwertig partnerschaftlich behandelt. Ja, das und finde ich besonders schön.
Vielleicht auch, dass die Erwartung nicht das übertrifft, dass ich jemanden, den ich einmal hier heute Abend kennengelernt habe, dass ich nicht die Erwartung habe, den nach 4 Wochen anzurufen und der soll all meine Probleme lösen, sondern dass das was auch mit Beziehungsmanagement zu tun hat und sich entwickeln muss. Und je nachdem, wie gewachsen die Beziehung ist, kann ich auch die Erwartung stellen, dass mir vielleicht was hilft.
Frau von der Weise, Sie gucken noch so kritisch.
Nein, ich finde das ganz richtig und kann das nur unterstützen. Und ich denke, wir reden hier ja über professionelle Netzwerke, denn natürlich hat ja jeder schon sein Netzwerk und sei es die Familie, die irgendwie mal einspringt oder eben die Freunde, die mithelfen. Und mit Sicherheit ist das schwierig, das Richtige zu finden, aber ich glaube, da muss man wirklich ein bisschen Energie reingeben und sich umgucken. Und möglicherweise auch unter diesen vielen verschiedenen Netzwerken, die es am Ort jeweils gibt. Und ich denke, die Messe ist auch ein wunderbare Gelegenheit, mal zu schnuppern. Welche Netzwerke gibt es denn nun in Berlin?
Genau. Das Gründungsklima in dieser Region. Wir haben das eben schon mal gehört. Also hier in Berlin klappt das schon so ein bisschen oder in der Region klappt das schon ein bisschen besser als bundesweit. Wie finden Sie das Gründungsklima hier in der Region? Frau Derlinger?
Also ich habe mein Unternehmen in NRW verkauft, um nach Berlin zu ziehen, um hier zu gründen. Ich glaube, das beantwortet die Frage. Es gibt keine bessere Stadt, um als junger Mensch zu gründen, wo man so viele Chancen hat, sich auszutauschen, Gleichgesinnte zu finden, mit denen man sich messen kann, um dann mittelfristig erfolgreich zu sein.
Frau von Matuschka?
Ich kann da Frau Derlinger nur unterstützen. Das ist auch mein Gefühl, dass an für sich das Gründungsklima gut ist in Berlin. Man sollte nur sehr viel früher damit ansetzen, die unternehmerische Kompetenzen zu vermitteln, also damit auch mehr angestiftet werden, selbst zu gründen.
Frau von der Wahl?
Na, die Zahlen der Gründerinnen in Berlin sagen ja schon, offensichtlich scheint es eine Stadt zu sein, die ein gutes Gründungsklima für Frauen hat im Verhältnis zu anderen Regionen. Also wenn denn Deutschland, dann Berlin.
Ich kann nur mit einstimmen, vor allem, weil wir auch als Netzwerk wieder die Erfahrung haben, ich habe noch in München, in Frankfurt, in Köln, in Hamburg und in Hannover gegründet. Und ich muss sagen, an 2 Orten haben wir wirklich sehr unterstützt auch gegründet. Das ist einmal Berlin, auch mit Hilfe von Partner für Berlin. Die haben uns das Gebäude gefunden, deswegen sind wir auch geblieben mit dem Headquarter. Und ich muss auch noch sagen, wo Unternehmertum auch groß geschrieben sind, believe it or not, ist Bayern. Königreich Bayern erkennt auch das gut an. Überall anders hat es so seine Hürden, aber ich muss sagen, wenn ich mich nochmal entscheiden würde, wo ich lebe und wo ich gründe, wäre es absolut Berlin.
Ja, was soll man dazu noch sagen? Nicht? Das war unser Apropos Frauenwirtschaft, das Gründungsklima für Frauen. Hier in dieser Region ist gut, das haben wir jetzt eben gerade gehört. Es gibt viel Hilfe, denke ich, Unterstützung und Goodwill, den Frauen hier zu helfen. Viel Informationen gibt es dann auch auf der DEGUT. Wie gesagt, am 20. und 21. März hier in Berlin. Vielleicht schauen Sie da einfach noch mal rein, wenn Sie auf dem Sprung in die Selbstständigkeit sind. Ich bedanke mich beim interessierten Publikum und bei meinen Gästen auf der Bühne. Das waren Bea Beste, Mitbegründerin der Worms AG, Agnes von Matuschka, Leiterin des Gründungsservice an der TU Berlin, Julia Derndinger, Unternehmerin und Mitglied der Entrepreneur-Organisation, Katja von der Bay, Geschäftsführerin und im Vorstand der Weiberwirtschaft. Und mein Name ist Ute Holzhey. Danke, dass Sie da waren. Tschüss.